Wie groß ist denn Ihre Erleichterung über diesen Vorstoß von Jens Spahn?
Wir sind darüber sehr glücklich als LSVD, weil wir auch davon überzeugt sind, dass diese Therapien extrem viel Schaden anrichten, einmal für die Betroffenen individuell, aber natürlich auch in der Signalwirkung einfach Diskriminierung legitimieren, die uns als Lesben und Schwule dann auch als Gruppe treffen.
Jetzt ist es ja so, dass in der Fachwelt diese Therapien schon lange eigentlich als überflüssig und medizinisch unsinnig abgelehnt werden und der Weltärztebund, der nennt sie sogar eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit und Menschenrechte der Behandelten. Warum hat das so lange gedauert, bis ein Gesetz dagegen jetzt auf den Weg kommt? Woher kam da Ihrer Meinung nach der größte Widerstand?
Dass das Gesetz jetzt kommt, ist vor allen Dingen natürlich auch der Regierung zu verdanken, die es endlich als Thema auch anerkannt hat. Es gab vereinzelt schon Gesetzentwürfe von den Grünen dazu in der Vergangenheit, die immer von der Bundesregierung abgeschmettert wurden, mit dem Verweis darauf, dass es eigentlich nicht notwendig sei. Man warne ja schon davor und deswegen wäre es sozusagen eigentlich kein Handlungsbedarf gegeben. Und das hat sich jetzt auch so ein bisschen verändert, weil sich vielleicht auch die Diskussion um die Rechte von Lesben und Schwulen ein bisschen verschoben haben nach dem Meilenstein der Ehe für alle. Ist natürlich ein neuer Fokus auch auf gesellschaftliche Gleichstellung, auf Alltagsakzeptanz zu sehen. Und da spielt natürlich gerade diese Konversionstherapie eine große Rolle. Und ich glaube, das hat wesentlich dazu beigetragen, dass der politische Druck erhöht wurde und somit jetzt auch Gesundheitsminister Spahn das als Anliegen erkannt hat und es auch offensiv vertritt.
Warum haben Homosexuelle bisher solche Therapien gemacht?
Also man kann grob gesagt zwei Gruppen unterscheiden. Zum einen sind es Kinder und Jugendliche, die von ihren Eltern, ich sage jetzt mal, angemeldet werden, ja, also die gar nicht eine große Wahl haben, ob sie da jetzt mitmachen wollen, ob sie da zur Seelsorgeeinrichtung gehen oder nicht, sondern Eltern versuchen gerade auch mit einem Selbstbild als wir kümmern uns um unsere Kinder und wollen nur das Beste, also durchaus auch mit guten Anliegen, schicken sie ihre Kinder dahin in der Hoffnung, dass sich was verändert und machen damit doch sehr, sehr viel falsch. Das ist so die erste Gruppe. Und die zweite Gruppe, die wir haben, sind sehr religiöse Menschen, die sozusagen für sie Religion einfach ein sehr großer identitätsstiftender Wert da ist. Und sie erleben ihr Begehren als krassen Widerspruch zu den religiösen Normen und Werten, die sie auch eigentlich teilen. Und aus diesem Konflikt heraus gehen sie dann freiwillig natürlich in Anführungszeichen auf die Suche und nehmen dankbar so eine Versprechung, so eine falschen Hoffnung dann an und begeben sich dann in eine Therapie oder in Gesprächsangebote, wo an ihnen rumgedoktert wird, in der Hoffnung, dass sich was verändert und werden da eigentlich immer massiv enttäuscht.
Inwiefern, welche Folgen haben diese Therapien?
Das hängt damit zusammen, wo man nochmal die Ursache von Homosexualität in diesen Angeboten so ein bisschen vermutet. Also es gibt eine Richtung, die sagt, die Sünde hat dich gepackt, du bist besessen vom Dämon oder vom Teufel und musst halt ordentlich beten und wir versuchen nochmal mit anderen Ritualen den Dämonen auszutreiben. Das ist so die eine Schiene, sage ich mal salopp. Und die andere Schiene ist, dass in der Kindheit oder in der Jugend irgendwas vorgefallen ist, was traumatische Auswirkungen hatte und sich jetzt manifestiert in gleichgeschlechtlichen Begehren, also von so einer Defizitperspektive. Und dort wird vor allen Dingen über Gespräche, Gruppengespräche oder aber auch Einzelgespräche mit sehr intimen Fragen versucht, diesen Trauma auf den Grund zu gehen, es zu lösen, um dann das gleichgeschlechtliche Begehren damit ebenfalls gelöst zu haben. Und man versucht eigentlich damit auch, man rät zum Beispiel denen auch, Lesben und Schwule zu vermeiden. Und es führt damit dann natürlich auch zu einer sozialen Isolation. Man macht sie dann auch dafür verantwortlich, wenn es dann nicht klappt mit der Änderung im Begehren. Da wird mehr Scham und Selbsthass verstärkt, was auch dann natürlich zu massiven psychischen Auswirkungen hat auf die eigene mentale Gesundheit, Stichwort Depressionen, Angststörungen bis hin zu Suizidalität.
Wer hat denn bisher die Kosten dafür übernommen? Waren das die Krankenkassen?
Unterschiedlich. Also praktisch bei Krankenkassen können ja nur Ärzte die Übernahme von Behandlungskosten beantragen. Und da gibt es unter anderem Diagnosen, die dann einfach missbraucht werden. Also es steht jetzt sozusagen nicht in den Krankenkassenkatalogen, Änderung der Sexualitätstherapie wird übernommen, sondern da sind dann zum Beispiel Diagnosen wie Bewältigung der Lebenskrise. Oder zum Beispiel auch die ichdystone Sexualstörung, womit man eine Diagnose stellt, dass die Menschen mit ihrer eigenen Sexualität nicht klarkommen, womit aber nicht gesagt ist, welche Therapie denn daraus folgt. Weil man kann durchaus ja auch affirmative Therapien anbieten, das heißt, Leute auf dem Weg dahin zu begleiten, mit ihrem eigenen Begehren klarzukommen und sich so zu akzeptieren, wie sie sind. Das ist so der eine Weg. Und der andere Weg ist dann eher in einem sehr informellen Rahmen, also Seelsorgeeinrichtungen, religiöse Gemeinden, Pfarrerinnen oder so, die dann in kleineren evangelikalen oder ultrakatholischen Gemeinden eher sind, wo es unter Umständen gar keine Rechnung gestellt wird, weil man den Menschen ja helfen will und dann samariterartig, sage ich jetzt mal, dann darauf verzichtet, die auch zu bezahlen oder das dann in einem privaten Kontext, ja, verschiebt.